Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin heute hier in Düsseldorf im Preußen Partners Hauptquartier und bei mir sitzt auch jemand. Du bist?
Jim Preußen.
Und ich bin?
Martin Bäumler.
Es wird immer schöner, wie er das so sagt. Sehr gut. Bei uns geht es heute um ein super großes Thema, nämlich das Thema Energie. Wohlgemerkt nicht Strom. Strom ist ja auch Energie, aber wir müssen ja da ein bisschen abgrenzen. Strom als Teil der großen, des Konglomerats Energie. Energie als Leitwährung der Zukunft ist unser Thema.
Ja. Finde ich total plausibel. Aus verschiedenen sehr einfachen Gründen. Und der am naheliegendste Grund gerade ist, dass Energie gleich Compute ist. Und alle möglichen Probleme, die wir auch schon besprochen haben, die zu lösen, ob wir über Healthcare gesprochen haben oder über Bildung gesprochen haben, über wirtschaftliche Entwicklung gesprochen haben, werden durch Compute gelöst und Energie ist gleich Compute. Also ist die eine der Grundthesen, dass Energie weggeht von einem Rohstoffsystem hin in ein Infrastruktur-Layer-Technologiesystem, was nach wie vor Rohstoffe braucht, aber wo die Verortung in Wirtschaft und Gesellschaft eine andere Struktur bekommt.
Kommen wir aber doch gleich mal zum Thema Energiehunger. Ich finde es ganz spannend, ich zitiere jetzt mal nicht aus einer Publikation, sondern aus etwas, was viele von uns gesehen haben, nämlich aus dem letzten Kanzler-Triell oder aus den Kanzlerduellen, wo tatsächlich Olaf Scholz gesagt hat, hat es in den drei Triellen in zwei gesagt, und ich finde diese Zahl ganz erstaunlich, weil sie einem breiten Publikum zugänglich gemacht wurde. Er hat gesagt, die chemische Industrie in Deutschland wird 2050 den Energieverbrauch haben, den Gesamtdeutschland heute hat. Ja? Also er hat ganz nebenbei der breiten Bevölkerung mal jenseits von KI, jenseits von Compute eine nachvollziehbar, greifbare, etablierte Industrie genannt und deren Energiehunger quasi dort transparent gemacht. Ich fand es sehr, sehr gut, dass er dort nicht über Rechenzentren geredet hat, sondern über eine andere Industrie und dass er so schonungslos gesagt hat, guck mal her, die Kurve geht nur noch nach oben. Ja, also wir müssen nicht Solar- und Windenergie als Substitut für Atomenergie bauen, sondern wir müssen noch viel mehr bauen. Ja, jetzt sind wir aber bei diesem Energiehunger für Compute auch, haben wir gestartet. Wie lösen wir das Thema?
Also einmal gibt es ein paar ganz offensichtliche Lösungen, wo wir ein bisschen zögerlich sind, die umzusetzen. Irgendwie machen wir es aber nicht so richtig. Das ist einmal, wir kriegen jeden Tag Energie geschenkt, die wir nicht nehmen. Das ist Solarenergie.
Nein, das ist nicht Solarenergie, das ist Sonnenenergie.
Sonnenenergie.
Deshalb brauchen wir kein Fusionskraftwerk bauen, wir haben ja eins am Himmel.
Wir haben einen ziemlich fetten Fusionsreaktor, 150 Millionen Kilometer entfernt, der ziemlich viel Energie auf die Erdoberfläche ballert, womit wir sehr viele Probleme lösen können, wenn wir das halbwegs gut nutzen würden. Sind wir auf dem Weg, haben wir einige Dinge gemacht, ist auch noch sehr viel Forschung, Entwicklungsbedarf und Möglichkeit, und dort können wir grandios skalieren. Das alleine könnte eine Zukunftstechnologie sein, die in einer bestimmten Zukunft das Thema alleine löst. Auf dem Weg dahin wird sie es alleine nicht schaffen. Auf dem Weg dahin braucht sie Unterstützung von anderen Energieträgern, Energieproduktion ist ja Unsinn zu sagen, aber aus anderen Mitteln. Und da muss die Gesellschaft natürlich Entscheidungen treffen, woher das kommen soll. Wollen wir da fossile Energien einsetzen? Wollen wir da Windenergie einsetzen? Wollen wir da Nuklearenergie einsetzen? Eine Variante von fossiler Energie auch. Oder. Die Auswahl ist breit und da gibt es verschiedene politische Strömungen.
Aber Tim, die fossilen Energien, der Zug ist ja jetzt abgefahren. Also ich sage jetzt gar nicht, also jetzt sind wir mal, klammern wir den Umweltschutz mal aus. Also das allein spricht schon gegen fossile Energien. Aber wenn wir es genau betrachten, gehen sie uns doch aus, die fossilen Energieträger. Also es ist ja keine,
ja,
keine zukunftsträchtige Geschichte.
Das ist so. Momentan ist es aber, fördern wir aber auch so viel, wie wir noch nie gefördert haben, an Erdöl. Und momentan ist es auch nicht so, dass jenseits von politischen Verstrickungen das irgendwo knapp wäre. Also ja, es ist irgendwann endlich. Momentan ist diese Endlichkeit aber erstmal nicht gegeben. So, die ist nicht imminent, dass wir sagen, Ende des Jahrzehnts haben wir kein Öl mehr, sondern vermutlich haben wir auch noch für 50 Jahre genug Öl. So,
ist aber auch ein gutes Beispiel für neue Technologien, weil es gibt ja die sogenannte Erdölkonstante, die ja immer sagt, das Erdöl reicht noch 20 Jahre.
Ja, sagt man ja, aber das ist seit, das gibt es seit 50 Jahre. Jahren, genau.
Genau, aber man hat ja immer, dann kommt das Fracking und dann kommt dann dies und das noch und dann kriege ich halt
was
doch noch.
Was nicht Erdöl heißt, dass das jetzt schlau ist, alles auf Erdöl, das will ich überhaupt gar nicht gesagt
haben. Nein, habe ich nicht gesagt, aber ich finde, es ist ein schönes Beispiel, wo man sagt, okay, es ist endlich, aber da hat man dann doch eine neue Technologie, die dann das Erdöl, also nochmal 30% aus dem scheinbar leeren Erdölfeld rausholt.
Ja. Ja, genau. Ich glaube, dass fossile Energie hat halt auch noch so einen Zwischenstatus. Also mithilfe von synthetischer Biologie könnten wir uns auch vorstellen, eine Landwirtschaft zu erzeugen, die carbon-negativ ist und synthetische Kraftstoffe herstellt. Ja, also eine carbon-negative Kraftstoffproduktion ist technisch jetzt heute ein Laborthema, potenziell aber auch ein skalierbares Industriethema. Viel Arbeit noch zu tun, keine Frage. Ja. Ist aber eine mögliche Übergangstechnologie, in die man rein investieren kann. Ja. Wo ja auch viel investiert wird im Moment. Ja. Also da passiert ja gerade ganze Menge.
Lass mich nochmal zu dem Thema Compute kommen, insbesondere zum Thema Abwärme. Du wirst gleich schmunzeln, weil ich dir sage, dass ich 2001 tatsächlich in der BTX-Leitzentrale angefangen habe zu arbeiten. BTX war damals noch ein RAN-System, das auf einem Großrechner lief. Das Rechenzentrum wurde aber 1981 in Betrieb genommen als BTX-Rechenzentrum. Und als ich da das erste Mal in den Doppelboden reingeschaut habe, lagen da nicht nur Ethernet-Kabel, sondern tatsächlich war da auch ein großes Wassersystem. Das heißt, man hat aus diesen IBM Mainframes die Abwärme genommen, um das Gebäude zu heizen. Mhm. Ja, da gibt's ja heute immer wieder Versuche, effizientere Wärmeträger als Wasser zu benutzen, unterschiedliche Öle, die da durch die Prozessoren durchfließen. Wir haben ja irgendwie den wassergekühlten PC bei den Gamern und so, aber großtechnisch hat man es ja nicht geschafft, mit der enormen Abwärme, die die KI in großen Rechenzentren produziert, effektiv ganze Städte zu heizen. Brauchen wir da noch Innovationen oder?
Genau, also oder zahlreiche Szenarien, die uns in eine positive Energiezukunft führen, sprechen ja davon, dass wir total zellulares Energiesystem haben werden. Ja, das heißt, wir zerlegen Rechenzentren in lokale kleine Rechenzentren, die sehr, 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 sehr leistungsstark sind, die aber ein Rechenzentrums-Mesh bilden, ein globales, und die integriert sind in ein globales Energiehaushaltssystem. Ja. Global kann auch erstmal global auf eine Volkswirtschaft bezogen sein, kann dann aber natürlich auch global auf ganz Europa bezogen sein oder auch global bezogen sein. Ja. Abhängig so. Da haben wir ein bisschen das Thema, das sogenannte Grid-Problem hinter. Das heißt, unser Grid ist an ganz vielen Stellen nicht bidirektional, das muss es dafür werden. Unser Grid ist an ganz vielen Stellen auch noch zu sehr aus einer alten Stadtwerke-Denke gebaut, die hier, also das war alles richtig zu seiner Zeit, in einer hochmodularen, hochrealzeit funktionierenden, sich selbst optimierenden Gesamtenergiewirtschaft, müssen wir aber aus diesem müssen also auf der einen Seite ganz viel zellular lokal machen, gleichzeitig immer im globalen Kontext machen. Und da müssen wir natürlich anders an die, müssen wir die Pfründe anders verteilen, müssen wir die Wertschöpfung anders verteilen. Und da kommen wir vermutlich auch sehr schnell an den Punkt, ganz viele Szenarien deuten darauf hin, dass wenn wir da halbwegs schlau vorgehen, dass die Energiepreise massiv runtergehen werden, dass Energie quasi umsonst werden wird. Das heißt, die ganzen Wertschöpfungsketten da drin werden auf Services basieren und nicht mehr auf dem eigentlichen Grundlayer.
Aber die eigentliche Botschaft ist doch, dass dass der Wettbewerb im Energiemarkt nicht mehr auf dem Kraftwerk basiert, sondern hauptsächlich auch auf der Infrastruktur, also auf dem Stromnetz.
Genau, da werden wieder Stadtwerke zum totalen Schlüssel, ja, weil die haben gerade in der lokalen Gemeinde das soziale wie auch das infrastrukturelle wie auch das wirtschaftliche Netzwerk gebaut. Und die werden dann zum totalen Schlüssel, ob die in der Lage sein werden, Teil von so einer zellulären Energiesystematik-Idee zu werden, eine bidirektionale, zelluläre Energiesystematik zu werden. Ja.
Als ich mein Haus vor 10 Jahren gebaut habe, gab es ein Startup, an dessen Name ich mich leider nicht erinnere. Und bevor ich mit denen einen Deal machen konnte, sind die leider schon Konkurs gegangen. Die haben tatsächlich diese Edge-Rechenzentren, wie du es schilderst, in Einfamilienhäuser gebaut und haben die mit der Abwärme geheizt. Warum ist es gescheitert? Tatsächlich war der Bedarf an Breitbandinfrastruktur sehr hoch. Also sie haben im Prinzip einen Glasfaseranschluss, einen symmetrischen Glasfaseranschluss vorausgesetzt. Das sind ja heute Themen, die weitestgehend gelöst sind. Wir haben jetzt natürlich eine bessere Internetinfrastruktur als vor 10 Jahren. Und trotzdem scheint dieses Geschäftsmodell, also diese Arten von Heizungen droppen ja noch nicht. Also ich habe zumindest noch keine gesehen.
Man hat immer wieder auf irgendwelchen Messen irgendwelche Prototypen dazu gesehen und so weiter. Das ist immer wieder aufgekommen, so wellenartig. Genau. Ne?
Ganz nice, aber also massenmarktmäßig ist es halt noch nicht gedroppt.
Nee, überhaupt nicht. Und andere Dinge aber schon. Ja, also was im Massenmarkt zum Beispiel angekommen ist, sind, dass du an deinem Haus eine fette Batterie hast. Das ist jetzt nicht, das hat noch nicht jeder, aber es haben schon Hunderttausende. Ja, das ist im Zuge der Elektrifizierung der Mobilität ist das entstanden. Und das ist vielleicht ein Stepping Stone auf dem Weg dahin. Vielleicht aber auch nicht. Das ist jetzt, diese Glaskugel ist ein bisschen verschwommen. Ja.
Aber da gibt es ja nochmal ein gutes Beispiel. Die sogenannten Balkonkraftwerke, die ja auch in der Regulatorik, insofern alles simplifiziert wurde, dass du jetzt nur noch einstecken musst, ja, an deine Haushaltssteckdose und den Strom dann verbrauchen kannst, was ja früher die Inbetriebnahme einer Solaranlage, du brauchst einen Elektriker, du musstest im Prinzip deine Einspeisung abrechnen etc. Und heute droppst du die Dinger ja einfach draußen in deinem Garten oder auf deinem Balkon und wenn ich es richtig verstehe, läuft der Zähler sogar rückwärts, wenn du einspeist. Ja. Ja, da bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall ist ja total simplifiziert.
Ja, das brauchen wir auch. Ne? Wir hatten ja, also dürfen ja eins nicht vergessen, viele Regulatorik ist gemacht worden vor langer Zeit, als unsere Verbraucher auch noch andere Sicherheitsstandards hatten, als wir eine andere Form von Sensorik in unseren Devices hatten, als 230 Volt in der Steckdose ist erstmal tödlich und so weiter und so weiter. Ja. Das ist dann natürlich nach wie vor 230 Volt scheiße gefährlich. Aber unsere Verbraucher haben sich dramatisch verändert. Sie sind voller Sensorik. Wir haben ganz andere Sicherheitsstandards. Und wir haben auch in den Schaltschränken sehr viel mehr Potenzial. Noch nicht alles davon ist tatsächlich umgesetzt, aber wir können zumindest sehr viel mehr Potenzial, sehr viel mehr Digitalisierung da denken. Das ist, glaube ich, der Schlüssel dazu, der uns hier ermöglicht, ganz, ganz andere Situationen zu machen. Jetzt haben wir natürlich das Probleme, die ich als Kategorie Übergangsprobleme kennzeichnen würde, dass jetzt zum Beispiel wir private Solaranlagen und so weiter haben, die bei gewissen Sonnenstunden plötzlich auch zu viel Energie ins Netz pumpen möchten, wo Leute aber auch ihre Abrechnungsplanung mitgemacht haben, dass sie gesagt haben, ja, aber das ist ja unser Business Case, den wir ja haben und so weiter und so weiter, wo Dinge momentan noch nicht ganz rund im System sind. Das sind aber keine prinzipiellen Probleme, sondern das sind eigentlich Dinge, da muss man halt regulatorisch ran und sie lösen und da muss man Kompromisse machen, keine Frage. Aber die Utopie dahinter liegt eigentlich nahe, ob es jetzt ein Balkonkraftwerk ist, ob es das Heizthema, du hast halt im Keller noch mal ein paar fette GPUs stehen, die noch mal und so weiter und so weiter. Das Ding macht dann Sinn, wenn es voll digitalisiert ist, voll sensorisiert ist und hochdynamisch ist und auch von der Mikroebene über die Mesoebene bis zur Makroebene ein dynamisch adaptives System geworden ist.
Kennst du den Smart Meter, wie er in Deutschland im Einsatz ist?
Ich glaube, da bist du deutlich weiter vorne als ich.
Ja, wir haben in unserem Haus leider noch keinen. Die Verbreitung in Deutschland ist ungefähr bei 4%, obwohl es ihn schon einige Jahre gibt. Er hat ein paar sehr deutsche Eigenschaften. Das heißt, man steuert ihn mit einer Taschenlampe.
Ja, das habe ich gesehen, ja.
Genau, man gibt ein Passwort auch ein, indem man quasi
reinblinkt
auf eine Fotodiode.
Das ist schon spannend, diese Idee.
Ja, aber auch irgendwie so typisch deutsch, ja. Also wir wollen schon ein sicheres System, das man nur im Sicherungskasten selber bedienen kann. Wir machen aber nicht irgendwie einen USB-Anschluss rein oder irgendwas in der Art, sondern wir blinken halt in eine Fotodiode, weil uns das irgendwie sicher und natürlich entscheidet, aber von der Usability totaler Quark ist. Ja? Und ich finde solche Innovationen, ich nenne es mal in Airquotes Innovationen, finde ich ja wiederum kontraproduktiv. Ja.
Ja.
Und das bringt uns, glaube ich, nicht voran.
Ich glaube, was wir ganz viel bei diesem Thema ganz viel sehen ist, oder ich höre das in Gesprächen ganz viel, ja, ganz viele Ja-Abers. Ja, aber die Infrastruktur ist jetzt so, wie sie ist. Es wird viele, viele Milliarden kosten und Jahrzehnte und so weiter. Und die Argumente sind auch erstmal alle richtig. Ja, und wir haben, der Smart Meter muss in wie vielen Millionen Haushalten ausgetauscht werden? Und
36 Millionen.
Genau. Und wie viele Kraftwerke müssen umgerüstet werden und so weiter und so weiter. Es scheinen riesengroße Hürden zu sein. Und wenn man das aus einem klassischen ingenieurigen Blick raussieht, sind es auch zu Recht erstmal gut benannte große Hürden. Gleichzeitig gibt es aber durch die Digitalisierung und durch andere Technologien Möglichkeiten, Nebenstrecken zu bauen. Nebenstrecken, die uns zum Beispiel, wir haben ein paar Beispiele gesagt, durch das Kellerkraftwerk, weil du ein paar GPUs im Keller für irgendwen hast, durch das Balkonkraftwerk, durch Batteriespeicher, die wir haben, gibt es Möglichkeiten, das System zu shortcutten. Und gleichzeitig gibt es auch für viele Energieprobleme die Möglichkeit, sie in die Cloud zu verlagern. Wir müssen nicht alles in unserem privaten Verwenden betreiben, was wir nutzen wollen, gerade wenn wir von Compute sprechen. Und da können wir, das heißt, wenn es in der Cloud ist, können wir die Infrastruktur auch dort vor Ort, wo wir die bauen, genauso bauen, wie wir sie jetzt brauchen. Ja? Also, das heißt, das Gesamtsystem ist hochkomplex, was die Sache nicht unbedingt einfacher macht. Gleichzeitig bietet dieses komplexe System auch Lösungen in der Komplexität. Also, manche Sachen, die klug in die Cloud gehen, in die Cloud zu verlagern. Manche Sachen, die klug vor Ort sind, so wie wir in den letzten Jahren Batteriespeicher überall hingebaut haben. Und das können wir auf dem privaten Level machen. Gleichzeitig gibt es gerade flächendeckend, einer unserer Kunden macht da gerade sehr viel Investments in Batteriespeicher, die so auf der, sagen wir mal, Gemeindeebene sind. Und da gibt es schon Chancen, Dinge sehr viel schneller und kürzer zu machen, weil wenn wir einen neuralgischen, schlauen Punkten eingreifen und im wahrsten Sinne des Wortes Kurzschlüsse bauen. Ja.
Ist Krypto der Stromspeicher der Zukunft?
Vielleicht, ja.
Also für die Zuhörerinnen und Zuhörer erklärt, schürfen, wenn Stromüberschuss da ist, verkaufen, wenn Strom gebraucht wird und davon Strom kaufen.
Einmal das, ich glaube, dass sagen wir mal, wirklich digital gedachte Währungen hier eine große Rolle spielen, ob es Compute Cycles sind, Tokens sind, Krypto ist oder wie auch immer sich das ausmändelt, müssen wir mal schauen, ja. Aber das kann zur Dynamisierung des Systems erheblich beitragen, da bin ich ganz klar. Aber auch eben die Lokalisierung von der Energieumwandlung. Also auf der Mikroebene, was du eben gesagt hast, Kraftbalkon, bleiben wir bei dem Balkonkraftwerk, die Solarzellen auf dem Dach und so weiter, die Mesoebene, modulare Kraftwerke in Containern, in Quartieren zu haben, ob es jetzt Gaskraftwerke oder Mini-Nuklearreaktoren der neuesten Generation sind oder, ja, bis hin zu spannende Szenarien wie, warum packen wir nicht Rechenzentren an einen Orbit näher an die Sonne ran und wo wir nicht Realzeit-Compute-Anbindung, wo wir keinen krass geilen Ping brauchen, dort lösen. Ja. Für den Energieinput ist das super. Ne? Das einzige Ding ist, die Kühlung im Weltall ist nicht so einfach, wie es aussieht. Das Weltall ist zwar sehr kalt, aber
es gibt keine Luft,
wo die Abwärme hin kann. Es gibt kein Medium, also muss man über Strahlung kühlen. Das heißt, man braucht relativ große Flächen, wo man abstrahlen kann. Ja, oder es gibt Heatpipe-Systeme, mit denen das baubar ist. Ja, aber es ist, sind ja Dinge, wo gerade Milliarden investiert werden, wo ein globales Energiesystem in einen vielleicht hoffentlich positiven Optimierungszyklus reingerät.
Jetzt haben wir ja das Intermittenzproblem zumindest im Kleinen gelöst. Das heißt, durch Batteriespeicher schaffen wir es ja heute, am Tag gewonnenen Strom in die Nacht zu bekommen. Wir schaffen auch Dunkelflauten zu überbrücken, 2-3 Tage mit großen Batteriespeichern. Wir haben aber das jährliche Intermittenzproblem noch nicht gelöst. Das heißt, wir schaffen es noch nicht, Energie aus dem Sommer in den Winter zu kriegen, weil da einfach die Batteriekapazitäten fehlen, weil das vielleicht auch das falsche Medium ist. Es gibt ja super spannende Ansätze. Neulich erst gesehen, erinnerst du dich an diese, bei uns hat man gesagt, diese Aufziehautos, also die man immer mehrere Male zurückgefahren hat und da eine Feder gespannt und dann sind die gefahren, diese Spielzeuge.
Ja.
Und genauso.
Als ich 5 war, ganz viele von.
Ja, genau, ich auch, ja. Und sowas probieren die gerade neben Windkraftwerken, wo die einfach eine große Feder aufziehen.
Ja. Und Schwerkraftbatterien, super spannende Sachen.
Steinbatterien, also Verpressung auch in gasförmiger Struktur. Da ist ja super viel los und Deutschland hat da auch einen sehr, sehr hohen Innovationsanteil, habe ich gelernt.
Gut so, ja. Genau, da gibt's sehr, sehr, sehr viele Ideen, die stellenweise nicht funktioniert haben, weil sie zu klein gedacht worden sind. Und stellenweise auch noch nicht reif waren. Ja, so. Und manche Sachen werden wir aber vielleicht nächsten Jahren reif kriegen. Manche Sachen werden noch vielleicht noch 10 Jahre dauern. Schwer zu sagen oft. Ich erinnere mich aber, ich habe als Student vor langer, langer Zeit in Aachen, da wurde das Super C gebaut in Aachen und da gab es ein Startup, die haben dort Erdwärme versucht. Das ist irgendwie schiefgegangen damals, aber wir haben da gestanden und haben gestaunt über die Baustelle und haben philosophiert darüber und haben versucht, die Bohrung in der Tiefe zu spüren. Ja, so, es war damals eine lustige Erfahrung und wir haben damals eine große Hoffnung gehabt, dass wir mit Erdwärme in Deutschland vielleicht einiges machen können. Das ist bisher auch noch nicht in Erfüllung gegangen. An anderen Stellen auf dem Planeten aber schon.
Da muss ich tatsächlich widersprechen. Meine Eltern sind vor 3 Jahren in ein Neubauhaus eingezogen. Mhm. 27 kleine Einheiten. Es ist so eine Art Senior, also es ist kein Altersheim, aber wo Senioren gemeinsam barrierefrei wohnen. Mhm. Ja. Und tatsächlich wird dieses Haus über Geothermie beheizt, komplett.
Ja. Es gibt Geothermie, ja. So, es ist nur keine flächendeckende Lösung für größere Sachen.
Genau.
Klar, hier und da gibt es gute Lösungen, klar, keine Frage. Aber ich will nur sagen, wir sind da schon sehr lange dran. Das sind alles teilweise auch alte Themen.
Ja.
Und
aber ist nicht vieles in der Energietechnologie ein altes Thema? Also ich meine, wenn wir mal zurückblicken, einige hundert Jahre, dann stellt man ja fest, dass alle industriellen Prozesse früher über erneuerbare Energien angetrieben wurden. In Windmühlen, in Wasserkraft etc. ist ja nichts Neues.
Ja, das ist uralt. Das gibt es ein großes Rätsel, die ich kriege es gerade nicht mehr genau hin, aber vor 2000 Jahren hat einer eigentlich schon mal die wassergetriebene Maschine erfunden, ohne eine Maschine jemals anzuschließen. Also man hat ein Wasserwunderwerk gebaut, einen komplexen Mechanismus und hat einfach nie einen Webstuhl angeschlossen. Das hat einfach die Idee, dass man daran einen Webstuhl oder irgendwas anschließen könnte, außer Korn zu mahlen, hat einfach ein paar hundert Jahre Reifung gebraucht. Das ist also total interessantes Phänomen. Ja? Also mir fällt gerade der Begriff nicht ein. Da gibt es einen, das Wasserwerk, irgendwas, irgendein Begriff müssen wir mal in den Kommentaren nachlegen dann. Und die in der Tat von Wasserkraft über die Windkraft hat uns das begleitet und wir dürfen einzig vergessen, wir sind unsere Gesellschaft, seitdem sie existiert, basiert auf Sonnenenergie. Ja, Korn wächst wegen Sonnenstrahlung, ja, und so weiter und so weiter. Und alle Prozesse, wir essen das Korn selber oder geben es der Kuh, dann essen wir die Kuh. Also, und ganz viel unserer Gesellschaft funktioniert schon immer auf Basis von Windenergie, Sonnenenergie und Wasserenergie.
Ja. Genau genommen sind ja die ganzen fossilen Energieträger auch nichts anderes als gespeicherte Sonnenenergie.
So ist es.
Windenergie ist ja genau genommen auch eine Sonnenenergie. Ja,
absolut.
Ja, durch die Erwärmung der Luftschichten. Ist Energiepolitik gleich Sicherheitspolitik? Nochmal eine kleine Notiz an die Zuhörer der Zukunft. Wir sind gerade in einer Form der Energiekrise, weil in dem Moment, wo wir diesen Podcast hier aufnehmen, herrscht gerade tatsächlich ein Konflikt im Iran, wo auch tatsächlich signifikante energiepolitische Auswirkungen bei uns zu spüren sind, unter anderem an den Tankstellen. Mhm. Also ist Energiepolitik die Sicherheitspolitik der Zukunft? Also hat der Energie hat, Macht?
Absolut. Und wir sprechen hier von Souveränität in der Energieversorgung. Wird ja auch schon eigentlich lange drüber gesprochen, auch hierüber wird lange gesprochen. Und gleichzeitig haben wir uns gerade in den letzten wenigen Jahrzehnten deutscher Energiepolitik ganz besonders extrem abhängig gemacht von fossiler Energie, die wir von woanders einkaufen müssen. Was auf mehreren Ebenen nicht so richtig schlau ist. Eine Energie, die wir auf dem Landweg oder auf dem Wasserweg über die Welt transportieren müssen, hat einfach per se einen sehr schlechten Verwertungsfaktor. Ja? Also wenn wir erst sehr viel Energie aufwenden müssen, um die Energie überhaupt hier vor Ort zu haben, ist das ja ein Kosten, die wir abziehen müssen aus der Leistungsfähigkeit, aus der Energieeffizienz dieses Systems. Ja? So. Das ist total trivial und irgendwie weiß es jeder, aber wir haben nicht danach gehandelt.
Also ja. Wird nachhaltige Energie gerade billiger und schlechte Energie eigentlich teurer im Vergleich?
Ja, das könnte ein Effekt sein. Warten wir mal ab, was tatsächlich passiert. Die Politik mischt sich ja auf gute und schlechte Weise in diesen Preiswettbewerb ein oder in diesen Preiskampf ein. Und ich finde es gerade schwierig zu sehen, wie die globalen politischen Strömungen die nächsten Jahre tatsächlich, also die Szenarien sind vielfältigst, die wir da sehen. Ja? Was was ein Wissenschaftler als schlau bezeichnen würde, dabei rauskommt, da können wir ganz viele Fragezeichen dran machen.
Ja? Was ist denn wichtiger, mehr Erzeugung oder weniger Verschwendung in puncto Energie? Also ich habe eine klare Meinung. Ich glaube, dass beides relevant ist. Ich glaube aber auch, dass wir in vielen Themen uns durchaus fokussieren sollten, Energie nicht einfach wahnsinnig zu verschwenden. Und da meine ich tatsächlich auch die KI-Transformation, weil ich doch auch ganz viel AI-Slop da sehe, den es eigentlich nicht gebraucht hätte. Ja, wo ich sage, wenn wir das mal alles hochsummieren, da hätten wir ja was Wertvolleres damit machen können. Ja, also brauchen wir eine Energieethik für spezifische Anwendungsfälle wie KI?
Ja, jein. Ich finde es sehr schwierig zu beantworten, weil wir, woher wollen wir wissen, was ein gutes Token und ein schlechtes Token ist? Und wie wollen wir das rausfinden, ohne massiv in persönliche Rechte einzugreifen, ohne massiv in die Geheimhaltungsrechte von Unternehmen einzugreifen und so weiter und so weiter. Das ist.
Super Frage. Und vor allem mein wertiges Token kann ja aus deiner Sicht ein unwertiges Token sein, ja?
Absolut.
Also es ist ja auch
Und
nochmal eine
vielleicht wissen wir
subjektive
es.
Betrachtung.
Und vielleicht wissen wir es auch erst 10 Jahre später.
Genau. Kann ja durchaus sein, Katzenvideos für alle, das finden viele Leute ganz toll.
Wer weiß, ja, genau. Und die Sache ist, ja, also ich glaube, wenn jeder für sich, wenn wir eine Ethik haben, dass jeder für sich Energie bewusst lebt, jedes Unternehmen, jede Person, dann haben wir eine gute Grundlage. Wenn wir offensichtliche Problemfälle durch Regulatorik lösen, haben wir eine gute Grundlage. Wir brauchen aber auch für Wissenschaft und für Wirtschaft Raum und für die Kultur und für Künstler und für Kinder und für jeden Raum zum Spielen. Und dieser Raum zum Spielen muss sich auch mit den Technologien der Zeit befassen. Das heißt, wir brauchen auch unnötig verprasste Tokens, weil wir gerade Schüler brauchen, die experimentell herausfinden müssen, was denn das mit diesem AI-Thema auf sich hat. Wir brauchen Unternehmen,
Ja,
die auch mal.
aber dann hat es doch einen Sinn. Dann ist es ja nicht
Genau.
unsinnig, sondern sie experimentieren ja und lernen etwas davon.
Genau. Und wenn wir das so ganzheitlich betrachten, dann haben wir keinen Dissens hier. Ja? Wenn wir hier zu sehr auf du musst mir aber erst den Business Case sagen, bevor du das Token verwenden darfst, ankommen, töten wir jede Innovation. Und wenn wir das hier aus europäischer Sicht machen, schießen wir uns noch mehr ins Abseits. Weil global werden wir das nicht durchsetzen können. USA ist gerade Max Token ein großes Thema. Es gibt Wettbewerbe dazu, wer es schafft, mehr Tokens zu verbrauchen pro Tag. Unternehmen geben das teilweise frei und befeuern das sogar, weil sie sagen, ja, da werden auch blödsinnige Tokens bei sein, aber wir wollen schnellstmöglich lernen und skalieren in dieser Welt, um wettbewerbsfähig zu sein. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, erstmal ignoriert. Sie machen es halt gerade. Wir haben keine Möglichkeit, es regulatorisch in irgendeiner Weise zu verhalten. Und der potenzielle Wettbewerbsvorteil, der da potenziell entstehen könnte, wird unser Wettbewerbsnachteil sein, was hier massive Auswirkungen auf unseren Wohlstand haben wird, was massive Auswirkungen drauf haben wird, welche Bildung wir uns leisten können, welchen Healthcare wir uns leisten können, welche Rente wir uns leisten können. Also massive Auswirkungen auf menschliches Glück oder Leid haben wird. Und solange wir kein Star Trek-Planet sind, müssen wir in diesem globalen Wettbewerb halt auch als Europa irgendwie dastehen und ist auch ein Investment in Energie, in Tokens, in andere Themen nicht von der Hand zu weisen, dass wir dort eine gute Figur machen müssen. Will nicht sagen, dass wir jetzt völlig schwachsinnig vor die Wand rennen wollen, sondern wir müssen an anderer Stelle schlau sein.
Aber die abschließende Konklusion für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ist in diesem Kontext ja, wenn ich dir folge, dass die Energiefrage ist die Standardfrage und die Standardfrage ist die Wohlstandsfrage und die Wohlstandsfrage ist am Ende des Tages die gesellschaftliche Frage, was dazu führt, dass die Energie nicht nur die neue Währung ist, sondern das Rückgrat der modernen Gesellschaft.
Das ist sie ja schon lange. Das wird sie aber noch mal auf Steroiden sein im Vergleich zu dem, was sie heute ist. Und wir tun uns schlau daran. Also, vielleicht noch mal einen ganz kurzen Schritt zurückgetreten. Ja, es macht Sinn, eine Energieethik zu haben, wo jeder darüber nachdenkt, ob es gerade sinnvoll ist, wie er handelt. Muss diese Lampe gerade an sein? Muss ich dieses Token gerade verbrauchen? Keine Frage. Wenn dieses Ethik erlaubt, dass wir kreativ sein können damit, dass wir innovativ damit sein können, dass wir Fehler machen können damit. Das ist das eine. Das zweite ist, machen wir das Richtige, um uns als Volkswirtschaft, als unsere Unternehmen im globalen Wettbewerb stabil und bewusst aufzustellen. Zweites Thema. Drittes Thema ist, warum nehmen wir Energie nicht aus der Gleichung aus? Wenn wir den ökologischen, das ökologische Ziel, was wir zu Recht verfolgen und was wir mit viel zu wenig Nachdruck verfolgen, wenn wir das über die Energiebilanz gewinnen wollen, werden wir höchstwahrscheinlich verlieren. Sowohl den wirtschaftlichen Kampf als auch den ökologischen Kampf. Wir müssen also einen Weg finden, die Energie aus dieser Gleichung rauszunehmen. Wir müssen schauen, dass wir Energie so billig wie es geht haben und gleichzeitig so sauber wie es geht haben. Wir müssen zu einem Punkt kommen, wo es egal ist, wie viel Energie du verbrauchst und dass es daraus kein Problem, ökologisches Problem entsteht, kein soziales Problem daraus entsteht. So. Und das kriegen wir hin, indem wir hardcore in neue Technologien investieren. Sowas wie also eine carbon-negative Landwirtschaft, die massiv Brennstoffe bereitstellt für oder die massiv Energiemittel bereitstellt, nicht Brennstoffe zu kurz gesprungen, die massiv Energieträger bereitstellt, die wir einsetzen können, um im Überfluss zu sein, massive Verbesserung von Solarenergiezellen, da sind noch Effizienzgrade drin, da sind noch Flächen drin, die wir nutzen können und so weiter und so weiter, indem wir die Bidirektionalität unseres Grids investieren und so weiter und so weiter und so weiter. Viele, viele ingenieurige Themen, von denen wir zwei hier vermutlich auch nur begrenzte Ahnung haben, aber das ist eher der Weg, wo wir wirklich tatsächlich auf einer, nicht vielleicht nicht recht haben, aber auf der Gewinnerseite stehen. Und zwar auf der ökologischen, auf der ökonomischen und auf der sozialen.
Was ist unser abschließender singulärer Satz, also deiner und meiner, was wir jetzt unseren Zuhörerinnen und Zuhörer mitgeben? Ich habe überlegt, ob es ein Zitat meines Vaters ist, der mal gesagt hat, Strom ist eine unheimliche Macht, kurz nachdem er eine gescheuert bekommen hat beim Tapezieren. Scheint mir aber zu einfach. Was ist dein Satz?
Wir sind am Anfang dieser Reise. Und ich glaube, wir sind uns der Herausforderung, gerade als deutsche Kultur, als europäische Kultur, sind wir uns der Herausforderung fantastisch gut bewusst. Wir sind zu Recht total auf der Hut, was die ökologische und soziale Dimension dieses Themas angeht. Und ich wünsche uns total viel Mut, das in einen Gleichklang zu kriegen mit einer innovativen Kraft und einer ökonomischen Kraft. Weil nur dann können wir dieses Gesamtspiel gewinnen.
Ich wünsche mir, dass wir gesellschaftlich innovationsfreudiger sind im Energiesektor. Nicht jeder Atomreaktor muss mit Uran laufen. Es gibt auch Direkt. Brennelemente, die eine sehr kurze Halbwertszeit haben. Thorium vergessen wir aber völlig. Ja? Und die Forschung im Thoriumreaktor ist sehr, sehr klein. Ja? Oder in Mikroreaktoren etc. Ich glaube, das wird ein ganz, ganz bunter Mix an vielen Technologien. Und ich glaube, wir brauchen da ein sehr offenes Mindset, ja, und das würde ich mir wünschen, dass wir gewisse Technologien nicht von vornherein verurteilen. Also die einen verurteilen ja die erneuerbaren Energien, die anderen die Atom. Ja, also ich glaube, das wird einfach ein ganz ultra absurder Zoo an Technologien und Speicherungen, der extrem kleinteilig wird.
Absolut.
Und ich glaube, diese Kraftwerksdenke, wir haben irgendwo ein Kraftwerk, der ein ganzes Bundesland versorgt, die Zeit ist abgefahren, sondern es wird ein ultrafluider Markt, an dem jeder teilnehmen kann. Und da wünsche ich mir ein anderes Mindset.
Sehr gut gesagt, Herr Martin Bäumler.
Tim, es war mir ein Fest, dass wir heute darüber gesprochen haben und wir hören uns zur nächsten Episode.
Mit Sicherheit.
Vielen Dank.